Willkommen bei Neues Bauen. Die Macher, dem 80-Sekunden-Podcast. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge mit spannenden Gästen aus der Bau- und Immobilienbranche. Die Fragen und Themen für diesen Podcast wurden von mir entwickelt, einer KI. Die Grundlage für meine Überlegungen ist die 80-Sekunden-Solution-Map, die Lösungsbibliothek für Neues Bauen. Heute hören Sie Herrn Dr. Rainer Fuchs, Bereichsleiter Strategie bei Viva West, und Herrn Thomas Demmel, CEO der Beton Holding.
Dieser Podcast wird unterstützt von Gira. Müssen wir neben den Gebäuden nicht auch das Bauen smarter machen? Diesen Status quo in Frage zu stellen und neue Impulse zu setzen, ist Teil der DNA von Gira, der Schalter- und Systemanbieter für Smart-Home-Lösungen und Innovationen in der Welt zwischen an und aus. Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
Herzlich willkommen zu 80 Sekunden Neues Bauen, zum Podcast Neues Bauen, die Macher. Und ich habe hier zu Gast Herrn Dr. Fuchs. Sie sind Leiter Strategie bei Viva West. Herzlich willkommen. Und Herrn Thomas Demmel, CEO von Beton Holding. Hallo.
Vielen Dank.
Schön, dass Sie hier sind. Und das Thema ist Nachhaltigkeit, natürlich vor allem nachhaltige Materialien. Aber vielleicht erstmal von Ihren beiden aus, wie definieren Sie denn Nachhaltigkeit, Herr Dr. Fuchs?
Also wir bleiben da bei einer ganz klassischen Sicht auf die Dinge mit einem CSR-Modell. Das heißt, ich habe immer drei Dimensionen, die ich betrachten muss. Ich habe eine Ökonomie, ich habe eine Ökologie und ich habe einen sozialen Aspekt. Und das sind konfliktäre Zielbeziehungen per Definition. Wir behaupten für uns, dass wir ein nachhaltiges Geschäftsmodell betreiben. Das heißt, wir haben auch keine Nachhaltigkeitsstrategie, weil Nachhaltigkeit bei uns in allen Geschäftsfeld- und Funktionsstrategien ausgeprägt ist. Was möchte ich damit sagen? Wir können das in jedem Ort unserer Produktion, nämlich in einem Quartier, erläutern, weil natürlich möchten wir an dieser Stelle mit der Vermietung des geschaffenen Wohnraums Geld verdienen, um reinvestieren zu können.
Ihr Geschäftsmodell, ja.
Ich kann das aber dauerhaft nicht tun, wenn ich nicht den veränderten ökologischen Anforderungen gerecht werde. Das heißt, ich muss meinen energetischen Standard der Gebäude weiterentwickeln, heute eben bis 2025 gesetzlich definiert hin zur Klimaneutralität. Ich darf aber bei all dem nicht vergessen, dass der soziale Aspekt bedeutet, dass das immer noch bezahlbarer Wohnraum bleiben muss. Das haben wir heute auf den Panels auch schon mehrfach gehört. Weil es nutzt mir überhaupt nichts, wenn ich mit den Maßnahmen, die ich in einem Quartier betreibe, um das Quartier in die Klimaneutralität zu entwickeln, das dazu führt, dass die Menschen es sich nicht mehr leisten können, dort zu wohnen. Also für uns ist Nachhaltigkeit immer dieser Dreiklang. Im Moment bei den regulatorischen Rahmenbedingungen fühlt sich das allerdings ein wenig an wie die Quadratur des Kreises. Also früher war das ein gekonntes Austarieren. Heute sind wir hart an der Grenze, dass wir sagen können, das ist noch ein gekonntes Austarieren.
Dann hören wir doch mal rein. Wir haben ja einen Zulieferanten, sitzt ja schön in der Ecke, Herr Demmel. Sie sind ja quasi, unterstützen ja eigentlich Viva West mit Ihrem Produkt.
Bisher noch nicht. Wir haben noch nicht an Viva West oder an Viva West geliefert. Aber wir haben an die Wohnungswirtschaft im genossenschaftlichen Bereich haben wir die ersten Projekte quasi in der Realisierung und planen natürlich weitere. Und es hat ja auch ein Regionalitätsthema. Viva West, wie man schon sagt, hat natürlich in NRW ihre Wurzeln. Und wir haben das erste industrieskalierte Werk für klimapositiven Beton in Norddeutschland. Das heißt also, da müssen wir uns noch ein bisschen aufeinander zubewegen. Aber das ja,
vielleicht hiermit der erste Meilenstein schon gesetzt. Und wir bleiben aber gerne natürlich bei Ihrem Produkt, und zwar genannt hier, Zitat, Superschluckbeton. Begeistern Sie uns mal, holen Sie uns ab.
Das Zitat ist nicht von mir. Das ist, hat ein Pressevertreter kreiert. Was machen wir? Also wir produzieren Beton mit deutlich weniger von dem CO2-emittierenden Zement. Sondern können eben Zementsubstitute einsetzen, die aber immer noch in dem Normbereich fallen und diese genauso effizient bearbeiten, genauso schnell ausschalen, genauso verarbeiten wie eben im Prinzip ein sogenannter Portland- oder Klinkerzement. Das heißt also, wir können auf der Betonseite im ersten Schritt bis zu, sag mal, 70-80% CO2-Emissionen erstmal sparen. Ja, und das ist nicht verbunden mit Mehrkosten, ja, weil eben keine längeren Ausschaltzeiten und keine anderen Themen damit verbunden sind.
Das heißt ganz kurz, die ökonomische Bilanz bleibt bei Ihnen erstmal gleich, die ökologische geht hoch, ja?
Ja. Gut, ja, genau, das ist ja unser Anspruch. Ich meine, wir sind angetreten hier, um normkonform und preiskompetitiv eben tatsächlich einen Impact zu leisten und eben sofort zu leisten und nicht, sei mal, eine Technologie in 5-6 Jahren mit Regulatorik und Änderungen dann in den Markt zu haben, sondern wir sind heute im Markt mit normierten Produkten, die eben diese Einsparung haben, bis hin zur Klimapositivität. Das heißt, wir können dann auch noch CO2-senkende Materialien einbringen. Das ist im Prinzip Biomasse, die umgearbeitet wurde. Das sind Biokohlenstoff, ohne CO2 zu emittieren, die den Beton nochmal qualitativ verbessert, was die Dauerhaftigkeit angeht, also Rissheilungskompetenz mit hineinbringen. Das hat aber einen gewissen Preis zurzeit noch, aber auch da sind wir preiskompetitiv. Ja.
Und wenn Sie uns kurz abholen können, Sie reden jetzt davon, wir sind gerade im Markt, Sie haben gerade gesagt, Sie sind natürlich im norddeutschen Raum beheimatet. Welche Forschungs- und Entwicklungsreise haben Sie denn zurückgelegt in den letzten Jahren?
Ja, ich persönlich keine, weil ich bin als Schnöder Quereinsteiger und Investor da bei Beton eingestiegen. Aber das Team um den Mitbegründer Thomas Sievers und den Mitbegründer Antonio Catarino ist seit über eine Dekade, also knapp 12 Jahre jetzt, in diesem Thema verhaftet, haben dort die ersten Entwicklungsschritte über Klebverbindungen zu Beton gemacht, haben dann mit einem großen Zementer Mischoptimierung vorgenommen an Maschinen, an Anlagen, die entwickelt haben. Und das war dann vor 3,5 Jahren so weit, dass man sagen konnte, okay, das ist jetzt absolut serienreif, wir können jetzt eigentlich ein Werk beginnen und dann gleich im Bereich Precast, also gleich in die Vorfertigung, das modulare Bauen einsteigen, weil dort die Technologie die meisten Vorteile bietet. Und das haben wir jetzt gemacht. Hat ein bisschen länger gedauert, genehmigungstechnisch, nicht wegen unserer Produkte, sondern wegen der Anlagenerrichtung. Ja, die Bürokratie lässt grüßen. Aber jetzt sind wir quasi mit dem Werk am Markt und liefern, wie gesagt, Vielzahl von jetzt perspektivisch Anfragen haben wir rauf und runter und sind jetzt eben dabei, das erste wirklich skalierte Wohnungsbauprojekt in Hamburg, was am Ende von einer Wohnungsbaugesellschaft in Bestand genommen wird, eben über einen Partner GU jetzt gerade zu bedienen. Es wird auch eingebaut fleißig. Und ja.
Und wir reden aber doch über einen Zeitraum von, Sie sagten, 12 Jahren aktuell, ne? Ja. Und damit sind wir wieder ein Stück weit auch bei einer Quadratur des Kreises, Sie hatten es vorhin angesprochen. Eigentlich klingt das ja jetzt ganz positiv, was Sie ja gesagt haben, damit auch für Sie. Und dennoch ist es ja insgesamt nicht so einfach. Mit welchen Herausforderungen sind Sie noch konfrontiert?
In dem Kontext von 80 Sekunden neues Bauen müssen wir jetzt erstmal sagen, wir haben uns letztes Jahr schon kennengelernt und die Gespräche aufgenommen, waren vorhin auch kurz im Gespräch. Ich glaube, das ist es ja, worum es hier geht, dass man ins Gespräch kommt und sehen kann. Also wir machen ja immer noch, wir sind diejenigen, die weiterbauen, auch mit Zahlen so um die 1500 Einheiten im Jahr, die wir in den nächsten 5 Jahren noch in den Markt bringen werden. Danach wird das in der Planung etwas abflachen müssen unter diesen Rahmenbedingungen, liegt aber an der Art, wie wir eben unser Bauprogramm ausgestalten. Das heißt, wir machen. Wenn wir den Weg hingehen wollen zu nachhaltigeren Gebäuden und dann im Sinne einer Kreislaufwirtschaft sogar denken wollen, dann würde ich, glaube ich, bescheiden sagen, stehen nicht nur wir, sondern steht die Branche am Anfang mit diesem Thema. Wir haben vor 3 Jahren mal für Bauteile einen Fragenkatalog verschickt, weil wir einfach nur wissen wollten, bitte sagen Sie uns, welcher Energieverbrauch war in der Fertigung, von wie viel gebundenen THG-Emissionen müssen wir ausgehen, wie sieht die Wiederverwendbarkeit dieses Bauteils oder des Baustoffes aus. Und das, was wir zurückkamen,
wenn überhaupt wohlgemerkt,
viel Lückentext und vor allem kein Standard.
Und wir reden ja hier von 2021 wahrscheinlich.
Ja, und
ne?
Wir haben das gemacht. Wir sind EMAS zertifiziert. Das heißt, für die ökologische Säule sind wir eines der wenigen Unternehmen, das durch die, also es ist ein Prozesszertifikat nach EMAS 3 Norm. Und das hat uns natürlich auch sehr geholfen, weil wir uns seit Konzernbeginn, also 2012, mit dieser Fragestellung auseinandersetzen. Das macht es uns heute in der Vorbereitung, was KPIs angeht für eine CSRD-Berichterstattung leichter. Wenn wir aber ins reale Leben gucken, und das war ja Ihre Frage, ist es so, dass wir ja nur einsetzen können, und wir nennen das, wir beprüfen das auf eine Serienfähigkeit. Wir sind kein Unternehmen mit einer F&E-Abteilung, sondern wir gucken uns die Innovationen am Markt an und schauen, ob wir die nutzen können. In dem Moment kommen aber wieder unsere drei Dimensionen zum Tragen. Also, befinde mich in einer Zeit, in der manche das Bauen aufgegeben haben. Also kann ich heute, auch wenn ich eine Innovation gut finde, das nicht einfach obendrauf setzen, wenn es dadurch sehr viel teurer wird, weil dann kann ich die Maßnahme gar nicht mehr realisieren. Und das ist das Spannungsverhältnis heute. Es gibt sehr viele Ideen, die wir auch gerne ausprobieren. Es ist aber wirtschaftlich ein äußerst anspruchsvolles Spiel, das wir derzeit betreiben, das dann hinzubekommen. Was wir uns wünschen würden, aber das ist dann wieder der Gegenteil der Regulatorik, oder eigentlich widerspreche ich mir dann, auf der einen Seite sagen, wir hätten davon gerne weniger, aber was uns helfen würde, wäre ein standardisiertes Verständnis, welche ökologischen Eckdaten ich zu einem Baustoff und einem Bauteil erhalte. Weil dann weiß ich auch, was ist darin gebunden? Ausweis von grauen Emissionen in der Verwendung jener Baustoffe und Bauteile. Und ich kann danach sagen, wie ich die weiterverwerten kann. Das erhalten wir aber von den wenigsten Herstellern heute. Und wenn wir es dann denken wollen in der Kreislaufwirtschaft, und jetzt male ich mal dieses, man kann sich das kaum vorstellen, aber malen wir doch mal das Bild, dass alles, was angeliefert wird, auf einer Baustelle einen QR-Code hat. Ich summiere am Schluss die Ergebnisse dieser gescannten QR-Codes und kann sagen, in diesem Objekt ist das und das an THG-Emissionen gebunden. Ich kann Aussagen treffen zur Wiederverwertbarkeit dieses Gebäudes und kann es später am Ende des Lebenszykluses auch so bearbeiten. Das würde auch bedeuten, dass wir heute viel mehr in Steckverbindungen, also wir reden über ganze Produktionszyklen, die wir dann anpassen müssen, oder Erstellungszyklen. Und das ist so das Bild am Ende des Tages.
Und ich unterbreche Sie ganz kurz, weil Sie nicken nämlich die ganze Zeit.
Ja.
Und wir reden natürlich gerade von den Lieferanten samt QR-Code.
Ja gut, bei uns ist es eben so, wenn man jetzt im Bereich der Fertigteile bewegt, und da bewegen wir uns, dann integrieren wir ja nicht nur die Bewehrung, die wir weitestgehend aus Fasern machen, aus PP-Fasern, recycelbaren PP-Fasern, Stahl weitestgehend ersetzen. Wir integrieren natürlich auch gegebenenfalls Elektro-Steckverbindungen, Plug-and-Play-Themen, wasserführende Systeme, Fittings, die in den Wänden eingearbeitet werden. Wir liefern quasi mineralische Isolation mit, liefern komplette Sandwich-Strukturen. Das heißt, diese Arbeit, die hier natürlich angesprochen wird, die auch echt qualvoll ist, das kennen wir zu Genüte, wir brauchen das alles. Das heißt, wir sind ja dann am Ende fast der Systemlieferant, wo eigentlich fast alles in der Wand ist oder in dem Bauelement ist. Das heißt, wir können auch nur auf Lieferanten zurückgreifen, die diese EPDs sauber definiert haben. Ja? Und nur darüber können wir natürlich auch in einem QR-Code verbaute Wand. Wenn wir eine nackte Wand liefern, das ist für uns einfach. Die EPD, Institut für Ökologie und Bauen, ja klar, die gucken sich das an. Okay, ich habe hier 70% CO2-Einsparung, ich habe den und den Footprint, oder ich habe sogar klimapositive Eigenschaften. Die zertifizieren das. Aber ich muss natürlich, wenn ich so ein System anbieten will, alle anderen meine Lieferanten auch haben. Wir brauchen zwingend eine digitale Planung. Also BIM ist ja nun rauf und runter und auch wieder am Ab- oder Aufflauen, wie auch man das will, aber wir brauchen das einfach. Und dann auch, wenn man das konsequent macht, auch Effizienzen darüber zu heben. Denn das händisch sich zusammenzusuchen, das als Asset Manager dann zu machen, das kann ja gar nicht die Aufgabe sein. Das muss ja der Lieferant bringen.
Ihre beide Meinung nach, was ist denn essentiell, dass wir tatsächlich diese Vision, alle Produkte sind mit einem QR-Code?
Ein gleiches Verständnis der wesentlichen Eckdaten, die ich zu einem Bauteil oder einem Baustoff zu liefern habe als Hersteller, Und das muss konform gehen mit den Berichterstattungspflichten einer CSRD.
Und da bewilligt wenn die gesetzlichen heute, Regularien.
Genau. Ja. Wenn ich, oder europäische dann Regularien, die jetzt in deutsches Recht noch überführt werden. Aber das wird ja die Zukunft sein. Wir betreiben nebenher, oder was heißt nebenher, heute darf man das gar nicht mehr so formulieren.
Was betreiben Sie denn regelmäßig?
Ja, wir betreiben mit anderen Wohnungsunternehmen eine Studie mit Professor Bienert, um zu ermitteln, für Bauklassen, wie viel THG-Emissionen gebunden sind in einer energetischen Modernisierung, in einer Instandhaltungsmaße XY und so weiter. Weil ich muss das später ja auch alles noch in der Berichterstattung haben und wir würden uns lieber aufs Machen konzentrieren, als uns zu Tode dokumentieren. Also muss ich an manchen Stellen vielleicht mit einer Typisierung arbeiten. Das ist die Idee dahinter, dass ich sage, wir greifen Gebäude der 50er, 60er, 70er Jahre an und bringen die auf den aktuellen energetischen Standard, dann muss ich die Welt vielleicht nicht jedes Mal neu erfinden, sondern es ist vielleicht dann auch mal zulässig, auf Basis valider Daten das typisiert zu tun, damit ich dann am Ende das ausweisen kann. Das Zielbild, das ich meinte, das ist, wenn man sich heute so eine Baustelle anguckt und welche Hand da in welche greift oder auch vielleicht manchmal nicht, glaube ich, noch ein sehr, sehr hehrer Anspruch. Da ist eine Industrieproduktion in der Halle, glaube ich, sehr viel mehr noch dafür geeignet. Bei Baustellen, bei denen wir das ja heute haben, noch sehr viel manuelle Tätigkeit, außer es sind vorgelieferte Teile, kann man sich das Stand heute noch ein wenig vorstellen. Aber faktisch müssen wir dieses Bild vor Augen haben.
Wobei vielleicht hier, um ein bisschen Optimismus zu versprühen, also ich glaube, dass eigentlich die deutsche Kultur der, wir sind es gewohnt zu planen, zu dokumentieren, im europäischen Vergleich, ja, an was denken Sie? Denken Sie an Skandinavien oder an Spanien? Ich habe Spanien im Kopf, ich glaube, Sie denken an Skandinavien.
Na, ich glaube, wir sollten uns da nicht zu sehr in den Himmel heben. Ich glaube, dass wir sehr einzeldisziplinär und dort sehr gründlich arbeiten. Was wir verpassen, ist teilweise der rote Faden und eigentlich das Ineinandergreifen von Prozessen. Und dort sind die Nationen, die, sage ich mal, schlanker planen, natürlich auch viel schneller in der Vernetzung am Ziel.
Ja.
Und das ist, wir stehen uns da mit unserer, sagen wir mal, Expertise und unserer Detailverliebtheit und unserer Einzellösung, die wir besonders gut und besonders lieb gewonnen haben, ein bisschen im Weg.
Und vielleicht auch den föderalistischen Strukturen sicherlich auch. Ja.
Vollkommen klar.
Ja, wenn wir aber bei der also bleiben wir noch einmal bei dem von Ihnen angesprochenen BIM. Ja, wir machen das bei jedem Neubau, bei jeder energetischen Modernisierung. Wird auch ein Bestandsgebäude in ein BIM-Modell überführt und dann erst beplant. Was ich aber habe, sind zwei ganz unterschiedliche BIM-Modelle. Das eine, gegebenenfalls mit einer vollständigen TGA-Struktur drin, mit jedem Bauteil. Und jetzt kommt unser Punkt, wir sind nicht Projektentwickler. Wir übergeben nicht ein Stück Gebäude, sondern unser Kerngeschäft ist es, dieses Gebäude mit seinen Wohneinheiten über den Lebenszyklus zu bewirtschaften. Und es gibt was in der Wohnungswirtschaft, das wir klassischerweise, also es immer wieder an diesen Schweinezyklus erinnert, und das nennt sich Stammdatenpflege. Weil wir haben es geschafft, mit dem BIM im Neubau, glaube ich, kommen unsere Kollegen, zumindest wenn sie das auch in der Branche vorstellen, gibt das wirklich Anerkennung für den Stand, den wir uns erarbeitet haben. Was sehr, sehr schwierig ist, wenn Sie dieses umfassende Modell in das Bestandsmanagement, also in die 80-jährige Nutzungsphase überführen möchten, dann stehen die Kollegen, die dann die Gebäude übernehmen, vor diesem Modell und erschrecken ganz einfach. Und für die ist das gar nicht vorstellbar, in dieser Detaillierung die Veränderungen, die über den Lebenszyklus an einem Gebäude stattfinden, das zu pflegen, sodass es immer aktuell ist. Das müsste aber das Ziel sein. Wir denken im Moment in einer abgespeckten Variante. Also jetzt sind wir haben nicht Bürogebäude und Gewerbeobjekte und wir haben eigene Techniker, die diese Gebäude betreuen. Und deswegen ist so die Idee, wenn ich das Objekt fertig habe, kann ich vielleicht einen Standard definieren in dem BIM-Modell, der dann zu pflegen ist und der mir dann aber in 40 Jahren bei der nächsten größeren Modernisierung eben so viel Auskunft gibt, dass ich sage, die Planung ist relativ schnell hochgezogen. Wenn wir über BIM reden und gerade Vereinfachung, dann ist das aber nicht der gleiche Gedanke, weil solche Dinge sind äußerst komplex. Also wir springen dann häufig auch wirklich in der Argumentationskette, weil einfach ist anders.
Das heißt, je mehr ich mit Ihnen ins Detail gehe, desto mehr merke ich eigentlich, dass Sie immer breiter bzw. immer vager werden, weil wir einfach ganz am Anfang stehen.
Ja, also ich glaube, wir stehen sicherlich nicht am Anfang, was den Willen angeht, zu digitalisieren. Wir stehen sicherlich am Anfang Erfahrungen mit den Systemen, die wir haben. Und das ist ja genau das, was Sie beschreiben. Kann ich überhaupt für ein Baumanagement oder für eine Industrieplanung, so wie wir das brauchen, wenn wir ein BIM-Modell haben, also wir kriegen quasi eine Vorstatik, wir rechnen quasi ein normales Gebäude in Fertigteilen innerhalb von Sekunden um. Ja, da gibt es dann eine Teileplanung und dann wird das runtergebrochen, da ist so und so viel Stahl drin, da ist das drin. So, und dann steht dann überall dahinter, wo kommt das eigentlich alles her? Da müssen Sie natürlich so ein Ding pflegen. So, das ist natürlich für die Richtungsphase, wo Geld verdient wird, ist das natürlich, sagen wir mal, machbar. Für einen Asset Manager, der im Zweifel dann da irgendeine Maßnahme macht, die vielleicht dann auch mal gemacht werden muss, ohne dass ich da jetzt ein digitales Ausschreibungsverfahren machen kann oder weil da gar keiner sich dran teilnimmt, sondern weil die Handwerker und Betriebe vor Ort sein. Also kannst mich jetzt beauftragen, aber lass mich mit der Bürokratie zufrieden. Ja, da muss man sich jetzt überlegen, ob es zumindest für eine Übergangszeit, weil am Ende wird das auch alles digital werden. Ja, aber das dauert wahrscheinlich noch eine Dekade. Für die Übergangszeit genau diese Kompromisse hat und trotzdem habe ich gesagt, wir haben eigentlich das, was machbar ist, digital getan, um eigentlich unseren Bestand so zu managen und auf ein, sagen wir, Niveau zu halten, dass er für die Zwecke, wofür Sie jetzt BIM oder sagen wir, digitalen Daten brauchen, das auch gepflegt und auch Sinn macht. Wiederum auch da, deutsche Denke, wir wollen alles 100%, ja, machen es dann lieber gar nicht, ja, oder lamentieren so lange, wir müssen es machen. Und da sind eben Lösungen auch mal sinnvoll, wo man sagt, okay, wir kriegen jetzt Zielerreichung 70%. Aber das machen wir jetzt. So, und das ist eben...
Ich glaube, 70% in Deutschland habe ich selten gehört. Ich glaube, dann kommt noch 80-20 und 80% kann schon ganz schön viel sein. Wenn ich dabei dennoch Sie ganz frech unterbrechen darf, mit dem Ausblick, Sie haben es letztes Jahr schon gesehen hier, mit dem Ausblick, Sie sprechen in einem Jahr wieder, um es mal runterzubrechen, ja, die 70%, die 80%. Was wären denn die ersten 10 oder 20% Ihrer beider Meinung nach, die jetzt konkret angegangen werden müssen für die nächsten 12 Monate?
Also ich glaube, dass am Ende die Auftraggeber im Neubau kompromisslos sein müssen. Es muss einfach vollkommen klar sein, ich gebe ein Gebäude im Auftrag und das muss in BIM erfolgen. Und da gibt es Widerstände, aber da müssen wir, glaube ich, jetzt durch. Wer sich dem nicht öffnet, der kann, glaube ich, zukünftig am Markt für Neubauten nicht mehr teilnehmen.
Also ich würde das teilen. Ich muss ja dann einmal eine Idee haben, was ich möchte und ich muss, und das ist das, was ich vorhin andeuten wollte. Es ist eine Vielzahl an Akteuren in der Erstellungsphase und es ist eine Vielzahl, wie Sie es ja auch beschrieben haben, in der Bewirtschaftungsphase. Und der Digitalisierungsgrad dieser Akteure ist äußerst unterschiedlich. Wir sind ein Unternehmen, das auch zum Beispiel in Handwerksleistung 60% dessen mit einer eigenen Tochterunternehmung betreut. Heißt aber, wir haben strategische Partner, die anderen 40% betreuen. Unsere Kollegen sind integriert in unsere Systeme. Also das ist noch nicht die karierte Maiglöckchen-Variante, wo ich das Lächeln im Gesicht habe, sondern das ist ein sukzessiver Prozess, bei jedem Mal ein Stück besser zu werden. Die Terme, die ich austausche nach 20 Jahren, nach Montage sofort im System zu haben, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten, auch wenn man sich das aus Ihrer Perspektive, würden Sie das vielleicht sogar heute schon als Selbstverständlichkeit ansehen, ist es aber nicht. Wir hatten häufig jetzt schon die Problematik, dass wenn wir auf unsere strategischen Partner zugehen und sagen, das ist die neue Verfahrensweise, dann sagen die, bei dem Markt, dann arbeiten wir für ein kleineres Unternehmen, das diese Anforderungen nicht hat. Oder auch regulatorisch, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. unterstützen wir die Handwerksunternehmen, die für uns arbeiten, weil wir nicht wollen, dass sie sagen, diese bürokratische Hürde führt dazu, dass sie nicht mehr für uns tätig sind. Also, um die Frage konkret zu beantworten, wünschenswert wäre, wenn diese Diskussion, ob man digitalisiert, endet und jeder für sich guckt, wie er einen sinnhaften Digitalisierungsschritt tun kann, um am Ende dem großen Ganzen ein Stück näher zu kommen. Das ist aber eine evolutionäre Entwicklung, die wir da noch vor uns haben.
Also das ist natürlich das Stichwort Alignment. Ja? Und das ist eine Sache, die dauert wahrscheinlich Jahre, leider. Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn Sie sagen, der Weg steht fest, man muss hier nur noch gehen. Ich würde Ihnen beiden gerne noch eine letzte Frage stellen. Was haben Sie heute auf 80 Sekunden Bauen bislang mitgenommen?
Ich glaube, dass, das hatten Sie ja eben angesprochen, Herr Dr. Fuchs. Es geht ja auch darum, eben diese Gemeinsamkeit oder Schnittstellen auszuloten, gucken, wie kommt man in dieser Wohnungskrise, in die wir hereingeraten sind und die sich jetzt verschärfen wird, wie kommt man da vielleicht mit gemeinsamen Konzepten gegen an. Und ich glaube, dass die Funktion von 80 Sekunden und das, was ich hier erlebe, einfach gut übereinander passt. Es werden diese Gespräche geführt, es werden jetzt teilweise konkrete Projekte vereinbart, wo im Prinzip Akteure im Markt versuchen, okay, lass uns das mal machen. Ja, also ich kriege jetzt zum Beispiel von einem Wohnungsbauunternehmen die standardisierten Typenpläne, ja, die dort jetzt gebracht werden, rechnet die mal durch, ja, lass mal reden, ob wir die mit CO2-optimierten oder CO2-negativen, also klimapositiven Beton von euch mal realisieren können. Was heißt das eigentlich für dieses Thema TGA? Wie groß sind da die Einsparungen? Schaffe ich meine 3.000 Euro brutto auf einen Quadratmeter netto Wohnfläche als Baukosten auch klimapositiv? Ist das möglich? Ja, klar, aber auch nur, und jetzt kommt ein bisschen, da wollte ich da einhaken, jeder soll zwar sehen, dass er was macht. Das einzige Thema ist das, was wir in der Errichtungsphase brauchen, aber Sie, glaube ich, am Ende auch, ist ein medienbruchfreier Stream an Daten. Es kann nicht sein, dass jeder seine eigene Datenwelt aufbaut und diese Datenwelt mit einem Change of Asset Management bei Ihnen jetzt, ja gut, Sie machen es ja, glaube ich, weitestgehend selbst, wieder verschwindet und wieder neu aufgebaut wird und die Qualität immer schlechter wird. Es muss eigentlich so sein, dass ein Grunddatenbestand fürs Management einer Gebäude, für die Exitfähigkeit eines Gebäudes, weil auch das gehört ja zum Lebenszyklus, dass das eigentlich mit dem Gebäude verhaftet bleibt. Und das fängt natürlich in der Bauphase einfach, aber da muss es ganz konsequent sein, weil sonst komme ich nieder. Ja, deshalb nochmal, in der Errichtungsphase kann es nicht darum gehen, ich gucke mal, was ich da so mache, sondern da muss es konsequent sein, ich bringe alles das von EPD, also von Ökologie, von verbauten Materialien, von Lieferkettengesetz, von, sage ich mal, Materialwert und grauer Energie, das bringe ich alles mit. Ja, dann kann ich auch im Rückbau, und da hatten Sie ja auch gesagt, vielleicht elementierbar, auch da sind wir natürlich dabei, wir gucken uns an Verschließsysteme, ja, ich kann Locks, Panels verlocken, kann die wieder auseinandernehmen und, und. Das sind Sachen, wo man partnerschaftlich mit 80 Sekunden über Konzepte sprechen kann. Und das ist der Grund, warum wir diese Veranstaltung für so wertvoll für uns erachten. Aber ich glaube auch, die Partner, die mit uns sprechen, auch sehen, okay, da gibt es Dinge, die sind eigentlich schon realisierbar. Ich dachte, das gibt es doch gar nicht oder das ist auch gar nicht machbar, also viel zu teuer. Und plötzlich, wie, das kostet gar nicht mehr? Ja, dann lass uns das mal machen. Und darum geht es, glaube ich, das Signal, der Aufruf, alle 80 Sekunden muss eine Wohnung fertig werden in Deutschland. Sonst verschärfen wir dieses Problem. Ökologisch und ökonomische Vereinigung. Das ist unsere Betonaufgabe, hier daran teilzuhaben und das zu ermöglichen. Aber das Netzwerk und die Gespräche, die sind wertvoll. Und deshalb komme ich nächstes Jahr wieder.
Ein langes Schlusswort. Herzlichen Dank.
Entschuldigung.
Herzlichen Dank, Herr Demmel. Herr Dr. Fuchs, ein kurzes Schlusswort.
Das kurze Schlusswort wäre zu sagen, man spürt, dass das Netzwerk intensiver wird. Ich habe heute schon wirklich viele Gespräche geführt. Ich hatte eine Assoziation bei Ihrer Frage und die würde ich jetzt auch ausführen und sagen, was hat mich heute wirklich beeindruckt? Wenn jemand wie Herr Engelhardt sich hinstellt und sagt, wir machen das jetzt einfach mal, wir nehmen bei den Fenstern das Alu zurück, wir suchen uns einen Partner, der das Glas recycelt und dann machen wir daraus neue Fenster und sage, im Moment verdienen wir da noch nichts dabei. Das ist das, was es heute ausmachen sollte, nämlich das zu machen im Sinne der Zukunft. Weil die Ob-Frage stellt sich nicht mehr. Wann wären wir glücklich, wenn wir mit unserem derzeitig gefühlten Schwimmen gegen den Strom, nämlich wir bauen weiter, nächstes Jahr auch wieder hier stehen und immer noch ein Lächeln im Gesicht haben, dann hat es funktioniert.
Ich bedanke mich bei Ihnen beiden herzlich. Dankeschön.
Danke.
Vielen Dank.
Sponsored by Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.